Von Penis zu Vagina. Durch in der Regel 2 OPs ist das inzwischen machbar.
Wie eine geschlechtsangleichende OP bei Transfrauen ablaufen kann und warum das für viele eine notwendige OP ist, darüber sprechen wir heute.
Und zwar nicht alleine, sondern mit einer tollen Gästin, die das schon hinter sich hat.
Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Hallo ihr lieben Clubbymäuse hinter Mikro. Wie immer Sophia für euch, Soffel für meine Mama und Finolinchen für meine Stiefmutter.
Das liebe ich, dass wir das heute machen. Und hier spricht der Dimi. Ich bin die griechische Sünde für meine Friends und Dimitri für meine Familie, die mich zum Tellerwaschen ruft. Und jetzt komme ich mal direkt hier mit einer Offenbarung. Sophia, wir sitzen hier jede Woche, wir besprechen jede Woche eine neue queere Thematik und eigentlich kennen wir uns damit dann auch aus. Aber heute sieht es ganz anders aus. Wir sind nämlich heute die Verlorenen, die sich Hilfe suchen müssen, die Infos brauchen. Wir sprechen heute nämlich über geschlechtsangleichende OPs.
Ja, davon haben wir natürlich selber nicht so viel Ahnung. Obwohl wir schon eine Folge darüber gemacht haben, da ging es um die OPs von Vagina zu Penis basically, findet ihr in der ARD Audiothek. Das ist die Folge 144, aber wir verlinken die natürlich, wie immer, in den Shownotes.
Heute geht es also um die andere Perspektive, also von Penis zu Vagina. Die fehlt uns ja noch und dafür haben wir uns wen reingeholt ins Studio. Hallöchen Sophie.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Schön. Frisch aus Köln, wie geht's uns?
Uns geht's super.
Bist du gut angekommen im Süden?
Ich bin gut angekommen im Süden. Ich war vor 5 Wochen, glaube ich, das letzte Mal hier. Aber ich fahre doch immer wieder gern her.
Ja, ist immer pretty.
Ja, ist so eine kleine Kur. Ich finde, hier ist so ein kleiner Kurort. Wenn ich aus Berlin rauskomme und für dich wahrscheinlich auch, du bist jetzt aus Köln raus, du kommst hier ein bisschen runter, ne?
Ich liebe ja auch lang Zugfahren. Ich finde das immer geil.
Jail.
Es ist für... Wirklich?
Ja. Aber du gehst da immer voll drin auf. Du kommst immer top gestylt da raus. Nach so ein paar Stunden, du bist wach, du arbeitest. Alter, ich komme wie eine Mumie da raus. Ich muss erstmal 5 Kilo Concealer in mein Gesicht packen und du bist so, hey.
Ich habe meine Bahnfahrt bald perfektioniert. Wirklich, wenn ihr mal jemanden seht, der da drin ein Zelt aufschlägt, dann bin ich es. Weil ich angefangen habe, ich so normal Zug zu fahren. Jetzt habe ich ein Nackenkissen. Dann hatte ich irgendwann eine Schlafmaske.
Yes.
Wirklich, ich bin prepared.
Augenpads.
So nämlich.
Bevor wir jetzt komplett einsteigen in diese Folge, fangen wir erstmal mal mit so ein paar random Fragen an. Denn Sophie und Sophie, ihr kennt euch ja schon. Ich lerne dich ja gerade kennen, Sophie. Und die Clubis da draußen auch. Und deswegen würde ich sagen, hauen wir jetzt einfach mal ein paar Fragen raus und du antwortest einfach mal mit dem, was dir als erstes im Sinn kommt.
Ja, mach ich.
Wenn du eine Farbe wärst, welche wärst du?
Wahrscheinlich rot.
Warum?
Weil Blut ist rot und ich werde Chirurgin. Ich weiß nicht. Rot war immer schon meine Lieblingsfarbe.
Okay. Finde ich gut.
Wenn du dich für immer nur noch an einem einzigen Ort aufhalten könntest, welcher wäre es?
Das hatte ich letztens. Ich glaube, ich würde Berlin-Weißensee nehmen, aus Berlin rausnehmen und dann würde ich da bleiben.
Warum aus Berlin rausnehmen?
Ich mag Berlin nicht, aber ich finde Weißensee toll.
Da war ich noch nie.
Das Weißensee ist der Hammer.
Wirklich?
Ja.
Okay, na dann. Okay, letzte Frage noch. Sophie, wenn du dir eine Jahreszeit aussuchen müsstest, welche wäre das?
Sommer. Im Sommer gibt es Sommerregen. Und im Sommer ist tendenziell so, dass ich nicht doll viel anziehen muss.
Ja, verstehe. Dimi, was wär's bei dir?
Jahreszeit? Safe Sommer. Ich gehe bei jeder anderen Jahreszeit ein.
Also, ihr wisst ja, ich liebe ja Twilight.
Ja, you do.
Deswegen ist es natürlich Herbst. Ich liebe halt den Herbst.
Herbst ist schlimm. Frühling ist okay. Herbst ist schlimm.
Ja, man weiß halt, was auf einen zukommt.
Ja, das ist die Überleitung in die Dunkelheit.
Okay, aber jetzt machen wir die Überleitung zum Thema. Volle Transparenz. Wir kennen uns schon so ein bisschen aus der Online-Twitter-Bubble, würde ich sagen. Daher weiß ich auch schon so ein paar Sachen über dich. Zum Beispiel, dass du Medizin studierst. Das ist für uns natürlich perfekt, weil du eben Expertise auf dem Gebiet hast und deine eigene Erfahrung, die du mitbringst. Kann aber natürlich sein, dass du deswegen vielleicht so Fachvokabular benutzt, das vielleicht die Clubbies da draußen nicht verstehen oder wir auch nicht verstehen. Dann werden wir natürlich nachhaken und nachfragen.
Ja, voll.
So ist es. Und noch ein anderer Transparenzhinweis. Wir bohren heute nach und ja, hinterfragen natürlich alles. Du darfst natürlich jede Frage überspringen. Das haben wir auch vorher mit dir schon abgesprochen. Und für euch Clubbies da draußen, das heute hier in unserem Studio ist ein Safer Space, wo wir über dieses Thema sprechen können und wo vorher auch abgesprochen ist, dass wir über diese Fragen reden. Geht nicht einfach zu irgendwelchen Leuten hin und befragt die nach Genitalien oder so. That's a big No-Go.
Ich kann mich übrigens sogar noch dran erinnern, dass du ein Selfie gepostet hast, nachdem du deine geschlechtsangleichende OP hattest. Stimmt es?
Voll, ja. Ich glaube, das war sogar eins der ersten Selfies, die ich so semi-öffentlich auf Twitter damals noch gepostet habe. Mein Insta war privat, mein Twitter war zwar öffentlich, aber ich habe mich nicht geleakt. Und ich glaube, das war so eins der ersten, die ich damals geteilt habe.
Wie lange ist es denn jetzt ungefähr her?
Das ist eine gute Frage. September 22 muss es gewesen sein.
Bei der Recherche zu diesem Thema bin ich auf verschiedene Begriffe gestoßen. Ich habe gelesen Vaginoplastik, ich habe gelesen penile Inversion oder Neovagina. Kannst du mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und uns alle abholen? Was bedeuten die jeweiligen Begriffe und wo sind die Unterschiede?
Vaginoplastik ist der Name, die Beschreibung für das, was da passiert. Also die OP. Also man baut eine Vagina.
Im Lego-Baukasten.
Im Lego-Baukasten unter Vollnarkose mit Skalpell. Neovagina heißt einfach neue Vagina. Man kann eine Vagina und Vulva von einer Neovagina und einer Neovulva unterscheiden insoweit, dass die Vagina-Vulva meistens self-made ist und die Neovagina, die hat man sich designen lassen. Eine penile Inversion ist eine der möglichen Techniken, wie man eine Vaginoplastik machen kann. Mhm. Wenn man eine Vaginoplastik bei einer Transfrau macht, ist das in den allermeisten Fällen eine penile Inversion. Gibt auch da noch andere Möglichkeiten.
Da müssen sich ja dann Leute gegebenenfalls sowieso beraten lassen und werden dann nochmal informiert. Aber ich würde sagen, der Einfachheit halber einigen wir uns jetzt hier. Ist es richtig, wenn wir sprechen als Vaginoplastik für die OP und Neovagina für praktisch das Geschlechtsteil der Vagina. Perfekt. Ist abgehakt.
Ist abgehakt. Übrigens, Neo kommt vom Griechischen und bedeutet neue. Das heißt, das ist der einzige Begriff, den ich auch erraten hätte.
Und Vagina, was ist das?
Du, ich als Gay Man, I am confused. Wie war es aber bei dir? Seit wann wusstest du, dass du trans bist? War das so ein inneres Gefühl, was du schon immer hattest? Und hattest du auch gleichzeitig schon diese ganzen OPs auch im Kopf? Oder waren die erstmal noch weiter weg?
Die OPs waren erstmal noch weiter weg. Mhm. Die waren für mich richtig lang noch richtig weit weg. Also ich würde sagen, dass ich das schon richtig lang wusste, aber überhaupt keine Begriffe dazu hatte, gar nichts. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie relativ jung angefangen habe, so die ersten emotionalen Schritte sexueller Selbstentwicklung oder was auch immer zu machen. Ich glaube, das ging so grob bei mir mit 10, 11 Jahren los. Und da war ich doll verwirrt, weil ich dachte, ich bin ein schwuler Mann. Aber ich bin nicht mal eine hetero-Trans-Frau. Also ich stehe primär nicht auf Männer. Und wenn man dann irgendwie so mit 10, 11 Jahren, wo man so überhaupt erst anfängt rauszufinden, was ist hier los, merkt, irgendwas ist bei mir anders und das einzige Begriff, den ich kannte, der anders sein könnte, wäre, okay, dann mag ich wohl Jungen, dann bin ich wohl schwul. Mhm. Das war doppelt verwirrend in dem Alter. Mhm. Ich habe dann, und ich glaube, das habe ich, ich glaube in der aktuellen Folge von euch, habt ihr kurz Kim Petras angesprochen. Ich kenne die, seitdem die selber mit 13, 14 Jahren bei Spiegel TV war.
Da war das.
Oh, war sie?
Da hatte sie ihr erstes Interview, glaube ich.
Ja, ne? Das habe ich gesehen.
Weil sie die erste Person war in Deutschland oder die jüngste Person, die eine geschlechtsangleichende OP hat machen lassen.
Das habe ich gesehen mit wahrscheinlich selber 12, 13, sowas. Und ich hatte einen riesen Crush. Und das ging über die Jahre irgendwie immer so weiter, dass ich im Kopf immer hatte, boah, Transfrauen sind so krass und Transfrauen sind so speziell und boah, ich bin größte Ally. Und yay.
Super Ally.
Die sind alle toll. Ich bin das natürlich nicht. Irgendwann habe ich gemerkt, ich bin das natürlich doch. Das war ein recht anstrengender Prozess. Ich hatte dann das Glück, dass ich in soziale Kontexte gekommen bin, wo es auch in Ordnung war, mal so ein bisschen rumprobieren. Da habe ich gedacht, ich bin irgendwie nicht binär. Da habe ich auch gedacht, ich bin irgendwie ein Typ, der Röcke trägt.
Wie war das für dich?
Der engere Freundeskreis, den ich damals hatte, das war ganz angenehm, weil das war denen halt Latte.
Perfekt.
Das war halt super. Und dann bin ich auch immer mal wieder angekommen und habe gesagt, jetzt probier mal die und die Pronomen aus. Und dann haben die das auch größtenteils hinbekommen, weil das war denen halt wirklich Latte.
Darf ich kurz nochmal so einhaken,
Klar. Dass
wir kurz vielleicht so ein zeitliches Gefühl dafür bekommen. Also mit 13, 14 hast du gemerkt, okay, du passt auf jeden Fall nicht in cis-heteronormative Vorstellungen so rein. Hast dann aber gedacht, du wärst ein schwuler Mann. Dann, wann war ungefähr die Zeit, wo du dachtest, oh, vielleicht ist nicht Binarität was, womit du dich identifizieren kannst?
Mit so 18, 19. Mhm. Auch davor, dieser Was bin ich eigentlich, hat mich damals so doll verwirrt, weil ich keine Worte dafür hatte. Mhm. Dann habe ich eben, wie gesagt, den Spiegel-TV-Bericht mit Kim Petras gesehen, hatte die Worte dafür, war mir aber sicher, ich bin das nicht. Ich war mir gleichzeitig irgendwie auch sicher, dass ich nicht schwul bin.
Und irgendwann hast du dann aber gecheckt, du bist eine Transfrau.
Genau.
Wie viele Jahre hat es dann gedauert? Wie alt warst du da circa?
Ich glaube, so wirklich angefangen, mich trans zu nennen, habe ich so mit Anfang 20. Mhm. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, gut, nee, ich bin halt wohl binär trans. Das war ganz gut, weil das war so ein quasi so eine erste Stufe, so ein erstes, jetzt habe ich was.
Das klingt voll erleichternd, also wenn ich mir das so vorstelle, nach so vielen Jahren, kam gleichzeitig auch so ein Stressgefühl auf, von wegen, okay, ich weiß jetzt, was ich bin, aber welchen Weg will ich jetzt gehen?
Ich hatte halt mega Schiss.
Vor was?
Es ist halt gruselig, trans zu sein. es ist scheiße, trans zu sein, aber nicht, weil trans sein scheiße ist, sondern weil wir aktuell nicht in der besten Zeit dafür leben. Mhm. Davor hatte ich halt Schiss. Mhm. Ich habe auch über die Jahre, und da will ich, glaube ich, gar nicht so tief drauf eingehen, aber ich habe auch über die Jahre und teilweise auch bis heute diesbezüglich immer irgendwelche Formen von Repression oder Gewalt oder sonst irgendwas einfach erlebt. Und das war mir zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, schon ziemlich bewusst, dass wenn ich halt mich dazu entscheide, nicht nur queer zu sein und das für mich zu behalten, sondern das halt auch zu leben, dann wird es schwierig. Mhm. Aber für mich war halt auch irgendwie klar, dass ich das machen muss. Also ich bin halt entweder ich, eine Frau in jeder öffentlichen Form, was auch immer, oder ich bin halt irgendwann nicht. Also für mich war so dieser, ich habe die Möglichkeit, mein eigenes Leben zu beenden, immer eine reale Tatsache. Aber ich habe mich halt auch immer geweigert, das zu machen. Mhm. Was ganz cool ist. Also ich bin da froh drum. Mittlerweile.
Ja. Wir sind auch froh drum. Ja,
aber das war halt einfach die einzige Möglichkeit. So, ich mache das jetzt und das wird scheiße, aber die Alternative ist halt noch schlechter.
Danke, dass du es so offen aussprichst. Das klingt hart, aber ich glaube, es geht vielen Leuten so. Und es zeigt auch einfach, wie wichtig diese Maßnahmen sind und dass die dass es einfach notwendige Maßnahmen sind.
Ja,
und
voll. Ich habe aktuell eine Freundin, die mag ich sehr gerne. Die ist relativ am Anfang von ihrer Transition. Mhm. Und ich sehe mich da, das ist auch ein bisschen unangenehm, aber ich sehe mich in ihr ganz doll selber gespiegelt, so ich vor 10 Jahren. Mhm. Und es tut wahnsinnig gut zu wissen, dass ich einfach die Person sein kann, die ich damals nicht hatte. Und einfach sagen so, hey, versuch's. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du merkst, ah nee, das ist gar nichts für mich. Und dann lässt es halt wieder sein. Das Beste, was passieren kann, ist, dass du halt merkst, oh fuck, ich bin ja sowas wie glücklich. Also es ist immer irgendwie gruselig und wir haben politisch einfach nicht die beste Zeit dafür. Aber was halt so in sich selbst passiert, ist halt so geil.
Ich weiß auch von einer Freundin, die dann so, ich weiß nicht genau, die hatte wie so ein Trans-Buddy. Das war praktisch auch eine Person, die einfach schon viel weiter war. Und das findet ihr bestimmt über Beratungsstellen zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, oder über Social Media, dass man sich da connecten kann und sich vielleicht dann nicht so alleine fühlt in dem Weg.
Du hast dich jetzt ja dafür entschieden, geschlechtsangleichende OPs zu machen. Darüber sprechen wir später nochmal genauer. Wichtig ist an der Stelle nochmal zu sagen, das ist natürlich für keine Frau ein Muss. Jede Person entscheidet sich selbstständig dafür. Aber angenommen, man entscheidet sich jetzt für das ganze Programm. Was wäre denn so das Prozedere, so die Reihenfolge? Auf was können sich Transfrauen einstellen, wenn sie eine Transition auf jeder Ebene vorhaben? Vielleicht kannst du uns da einmal so durchführen quasi, wie so eine Art Lebenslauf, I guess, aber für eine Transition.
Ich glaube, was man relativ am Anfang idealerweise hat, weil das so eine krasse Erleichterung ist, ist irgendeine Form von psychologisch-psychotherapeutischer Begleitung, die Ahnung hat von Transmenschen, die ein Netzwerk hat. Was das oft irgendwie impliziert, ist, dass man, wenn man das Gefühl hat, trans zu sein, dass man besser mal in Psychotherapie geht. Das ist überhaupt nicht das, was es implizieren sollte, finde ich. Trotzdem halte ich es für richtig, weil es wird einem nicht gut gehen, wenn man trans ist. Weil es ist sehr vieles sehr gruselig. Und dann hat man da einfach jemand Professionelles, der einen dabei begleiten kann, der einen dabei unterstützt.
Okay, also das sind jetzt praktisch so die Anlaufstellen, wo man sich melden könnte oder was man als ersten Schritt machen könnte, wenn man merkt, oh, vielleicht bin ich trans. Mhm. Wie war denn da dann bei dir das Vorgehen?
Für mich war ganz, ganz lang eine OP außer Frage, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. Also ich konnte mir das finanziell nicht vorstellen. Das wirkte nicht realistisch, das wirkte nicht danach nach etwas, was ich machen könnte. Eine andere bekannte Person, die eine Frau, Cis-Frau in der Menopause war, die bei einem Endokrinologen war, der aber auch Transmenschen behandelt. Und dann hat die mich einfach zu ihrem eigenen Termin mitgenommen und hat gesagt, guck mal. Und ich habe damals auch schon DIY, da will ich kein großes Fach drauf aufmachen. Ich habe im Prinzip zu dem Zeitpunkt schon gewusst, ich will eine Hormonersatztherapie machen. Es war relativ schwer, daran zu kommen. Also habe ich irgendwie über Freunde etc. bin ich an Hormone gekommen und habe die eigenverantwortlich genommen. Das ist eine Option, die man machen kann, weil es ist relativ schwierig, an Hormone zu kommen. Trotzdem, ich finde es immer noch ganz wichtig zu sagen, dass wenn man Hormone nimmt, braucht es eine ärztliche Begleitung, weil die können ein paar unangenehme Sachen im Körper machen und das kann im Zweifel gefährlich werden.
Aber dadurch, dass du die Hormone halt von deinen Friends bekommen hast, gab es ja nicht diese Person, die das bei dir checken konnte. Wurde es bei dir dann gefährlich oder unangenehm?
Nee, es wurde nicht gefährlich und unangenehm, weil ich früh genug an diesen Endokrinologen rangekommen bin, der zum Glück auch ein ganz lieber Kerl war. Und dann haben wir so ein bisschen rausgefunden, welche Sachen funktionieren für mich, welche Sachen funktionieren nicht für mich. Das war dann ganz cool.
Danke, dass du es so erzählst. Ich finde, auch das zeigt nochmal ganz gut, wie wichtig eben diese Möglichkeit ist, legalen Zugang zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen zu haben. Rechte und Transfeinde tun ja auch irgendwie immer so, als wäre das nur so ein Trend oder als würden diese Maßnahmen vor allem auch Schaden anrichten. Und ich finde immer, das verhält sich ganz analog zu diesem Argument, dass man Abtreibungsgegnern entgegenstellen kann. Es ist doppelt verneint, aber ich hoffe, ihr draußen versteht, was ich sagen will. Weil da ist es ja auch so, Abtreibung oder wenn man Schwangerschaftsabbrüche sagen will, dann Schwangerschaftsabbrüche, die werden immer stattfinden, egal ob sie verboten sind oder nicht. Die Frage ist nur, wie sicher macht man es für die Leute? Und ich glaube, genauso ist es halt mit Transition-Prozessen. Und dafür stehe ich dann nicht, warum man nicht versuchen sollte, das einfach so möglichst sicher und gut für alle Leute zu machen. So. Okay, also ich glaube, alles in allem kann man sagen, es ist ein wahnsinnig komplexer Prozess, der für Transpersonen einfach grundsätzlich sehr unterschiedlich ausschauen kann, weil er sich eben aus verschiedenen Elementen zusammensetzt. Einmal irgendwie hat man natürlich so die hormonelle Angleichung, dann hat man die Personenstandsänderung, dann hat man eben die ganze OP-Ebene, die ja auch wahnsinnig unterschiedlich aussehen kann. Um nochmal auf die Folge zurückzukommen, die wir schon mal gemacht haben mit Luca, da war es ja zum Beispiel so, dass bei ihm sehr viel schief gelaufen ist. Deswegen waren es dann am Ende über 10 OPs, die er hat machen lassen. Das ist natürlich irgendwie a lot. Nochmal an der Stelle der Hinweis, es ist wichtig, dass ihr euch professionell beraten lasst. Hier können wir euch natürlich so an einem Beispiel, an deinem Beispiel so viel zeigen, wie so ein Transition-Prozess aussehen kann, aber es ist eben immer unterschiedlich. Gab es so diesen einen Moment, wo du dachtest, okay, jetzt mache ich doch auch die OPs?
Ich hatte dann eine ganze Weile Hormone, ich war damit zufrieden, ich habe gemerkt, mir wachsen Brüste, mein Körper verändert sich etc. Ich habe mir den Bart im Gesicht entfernen lassen mit einer Laserepilation und ich habe gemerkt, so, ich fühle mich immer wohler, das ist alles fein, aber ich habe halt gemerkt, dass ich im Hinterkopf immer hatte, dass ich aufpassen muss, dass man nicht irgendwie eine Beule unterm Rock, unter der Hose oder sonst irgendwas sieht. Ich war nie die Person, die sonderlich viel getackt hat, also dieses mit speziellen Bandagen und oder spezieller Unterwäsche, den Penis einfach nach hinten, das war einfach nicht meine Welt. Ich habe das oft mit Bauchtaschen kaschiert oder einfach mit so Radlerhosen unter Röcken, das hat immer ganz gut geklappt. Und ich mache immer schon, oder nicht immer schon, in der Schule war Sport scheiße, aber als ich dann halt nicht mehr in der Schule war, habe ich halt irgendwann gelernt, dass ich richtig gerne Sport mache. Im Prinzip war das dann am Ende tatsächlich der eine Punkt, an dem ich mich dann entschieden habe, dass ich das, glaube ich, schon machen will. Ich habe gemerkt, dass ich im Alltag die ganze Zeit drehen sich meine Gedanken darum, dass ich irgendwie aufpassen muss. Ich muss besonders vorsichtig sein, nicht, dass irgendjemandem aufhört, was ich gerade an Genitalien in der Hose habe. Und wo es für mich einfach unausweichlich war, waren Fitnessstudios oder andere sportliche Institutionen, was auch immer. Und dann habe ich gemerkt, ich habe richtig lange keinen Sport mehr gemacht, mir fehlt Sport total. Und jetzt will ich wieder Sport machen, aber wie mache ich das denn mit der Umkleide? Irgendwann habe ich dann halt angefangen zu überlegen, wie stark stört es mich, dass ich nicht in öffentliche Umkleiden gehen kann. Und dann habe ich diese Pro-Kontra-Liste geschrieben.
Was stand da so drauf?
Im Prinzip eigentlich nur Sport und Sex. Für mich war sehr lange klar, dass ich keine Genital-OP machen will, weil ich hatte ja auf irgendeine Art und Weise Freude an Sex. Obwohl, in Anführungszeichen, obwohl ich wusste, dass ich eine Transfrau bin und obwohl ich einen Penis hatte, das hat für mich funktioniert. Und ich habe mir dann einfach immer mehr Gedanken drüber gemacht und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass das, was mir an Sex Spaß macht, gar nicht so sehr das Sexuelle ist, sondern mehr so diese, ja salopp gesagt, diese soziale Interaktion, die man in dem Moment hat.
Die Verbindung, die entsteht.
Ich finde das gar nicht salopp, ich finde das stimmt komplett.
Und dachte halt so, vielleicht bin ich einfach asexuell, aber so diese Subgruppe der asexuellen Menschen, die halt Sex haben, aber da jetzt nicht sonderlich eine sexuelle Beziehung draus haben, sondern trotzdem irgendwie Spaß dran haben. Und dann war mein Gedanke, okay gut, wenn ich irgendwann keinen Penis mehr habe, macht es mir dann Sex kaputt? Nee, eigentlich nicht. Weil das Sexuelle am Sex hat mir ja nie das Besondere daran gegeben. Und wenn am Ende wirklich alle Stricke reißen und ich merke, oh scheiße, da fehlt jetzt was, dann kann man sich ja glücklicherweise Strap-ons um die Hüfte binden und dann hat man im Prinzip das Gleiche.
Ja, also Umschnall-Dildos.
Ja, genau. Das war so das, was ist der Worst Case, was passieren kann? Ich habe keine Freude an Sex mehr. Habe ich eigentlich so doll Freude an Sex? Ja, also jein. Und ich will Sport machen Und um wirklich vermehrt Sport zu machen, muss ich irgendwie Gemeinschaftsduschen nutzen, weil das nun mal so ist, wofür wir uns wohl als Gesellschaft entschieden haben, wie wir das designen.
Und dann kam ja die OP. Ja. Hattest du Schiss davor?
Ich war schon nervös. Ich hatte nie Angst vor OPs oder Narkosen oder sonst irgendwas. Jetzt war das so ein Ding, okay, nee, ich mach das jetzt, weil ich mich dazu entschieden habe. Aber in dem allerletzten Moment, bevor die Narkose losging, hat der Operateur mich auch nochmal gefragt, sie würden mich jetzt einschlafen lassen. Wenn ich jetzt doch einen Rückzieher machen will, wäre das die letzte Möglichkeit. Wenn nicht, dann machen wir das jetzt. Und in dem Moment, das hat er mir danach, der OP nach der Narkose erzählt, in dem Moment habe ich wohl so in den Augen geleuchtet. Und das habe ich innerlich auch so ein bisschen gemerkt, weil das war so der Moment, wo ich dann war, nee, doch klar, machen wir. Mhm. Also auf jeden Fall machen wir das.
Was genau wurde denn bei dir gemacht?
Bei mir wurde die sogenannte kombinierte Methode gemacht. Das ist im Prinzip auch die penile Inversion.
Okay, aber ich muss jetzt mal kurz eine Dödelfrage stellen. Ja. Penile Inversion klingt, als würde der Penis nach innen umgedreht werden.
Ja, genau, das ist es.
Ach Mann.
Das ist es.
Also die Penishaut wird nach innen umgedreht. Hm. So die Schwellkörper werden entfernt. Große Teile der Harnröhre werden entfernt. Und aus den Resten der Eichel wird dann halt eine sensible Klitoris gebaut.
Mhm. Ah, damit man diese erogene Zone dann halt hat.
Ja, genau.
Ah. Was passiert mit den Hoden?
Die kommen weg.
Ah, okay.
Tschüss, Hoden.
Ja.
Okay, und das wird ja aber in der Regel in zwei OPs gemacht, richtig?
Genau. Meistens ist es so, dass das mindestens zwei OPs sind. Erstmal baut man die groben, großen Strukturen und dann in einem zweiten macht man dann so eine ästhetische Korrektur.
Mhm.
Da formt man dann die kleinen Vulvalippen, da formt man dann die großen Vulvalippen, da formt man dann die Vulva überhaupt, dann noch eine Klitoris. Und das ist halt dann ein bisschen deutlich individueller, was so das persönliche Gewebe hergibt. Und dann sind die in den allermeisten Fällen nicht zu unterscheiden.
Du hast jetzt gerade schon einen guten Stichpunkt geliefert, und zwar eigener Körper. Ja. In der Regel sind es ja zwei OPs, das hast du uns ja eben schon erklärt, die stattfinden. Aber, Klubi, ist ganz wichtig, es gibt nicht diese eine Herangehensweise, dieses eine Rezept von wegen, so müsst ihr das machen. Ihr müsst wirklich für euch schauen, was wollt ihr, was ist euer Ziel und was kann euer Körper leisten. Das heißt, da müsst ihr euch einfach professionell beraten lassen. Das soll jetzt hier nicht so eine Anleitung sein, von wegen, jede Person muss das so machen.
Ja. Und welche Variante hast du denn jetzt gemacht?
Ich habe die kombinierte Methode gemacht. Das ist im Prinzip eine penile Inversion, die ein bisschen verfeinert wurde. Was im Prinzip kombiniert wird, ist die Schafthaut vom Penis zusammen mit Harnröhrenhaut. Eine Form von Schleimhaut. Schleimhäute haben den großen Vorteil, die können feucht werden. Weil das sind Schleimhäute, die können Feuchtigkeit produzieren. Sodass man am Anfang eine Vaginahöhle hat, die aus trockener Haut und feuchter Haut besteht. Und jetzt haben menschliche Körper und vor allen Dingen Schleimhäute und Haut auch gerne so ein Bestreben, einfach mal zu wachsen. Und ich weiß es bei mir, weil ich es bei mir im Februar gesehen habe, bei einer befreundeten Gynäkologin, die einen Gynstuhl mit Kamera hat. Dass bei der kombinierten Methode die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass diese Schleimhaut die andere Haut quasi überwuchert und dann man eine Vaginahöhle hat, die aus Schleimhaut besteht.
Das ist so crazy, Mann. Einfach Körper, der Körpersachen macht.
Ja.
Und deswegen hat man im Unterschied zu der penilen Inversion, wo man in Anführungszeichen nur trockene Haut hat, eine sogenannte selbstbefeuchtende Vagina. Es sieht schon sehr gleich aus.
Wie war das denn so nach der OP? Also wie doll waren die Schmerzen?
Das ist so viel harmloser, als ich gedacht habe. Klar, das ist unangenehm. Die erste Woche hat man auch noch so richtig so diesen Druckverband da drin. Nach einer Woche wird dann dieser Verband entfernt. Das ist das erste Mal, dass gruselig ist. Aber das ist einfach nur ein seltsames Gefühl, weil das ein wirklich großes Ding ist, das da dann einmal aus einem rausgezogen wird. Und dann fängt man an zu dilatieren.
Was heißt das?
Also mit so anfangs speziellen, relativ weichen, ja in Anführungszeichen medizinischen Dildos, dehnt man das immer ein bisschen auf. Und gerade am Anfang, so in den ersten 6 bis 8 Wochen, um zu verhindern, dass es wirklich, wirklich zuwächst, muss man das halt teilweise schon so 3-mal täglich für 10 Minuten, 15 Minuten. Für mich waren so die ersten Wochen und Monate danach schon hart, weil man kann den Alltag größtenteils irgendwie schon bewältigen, aber man hat halt eine Wunde im Beckenboden. Aufrecht stehen ist schon anstrengend. Wenn ich unterwegs war, hatte ich so einen YouTube. Das ist ein guter Tipp übrigens. Besorgt euch so einen Hämorrhoidenring nach der OP, weil sitzen ist Kacke. Mit dem geht's halbwegs. Und dann hatte ich einen Jutebeutel, wo der Hämorrhoidenring drin war. Und dann könnte ich auch Öffis fahren damit. Mm. Dann saß ich in den Öffis halt auf einem Jutebeutel drauf, was total komisch aussieht. Aber es hat sich für mich deutlich angenehmer angefühlt, als würde ich in den Öffis auf einem Hämorrhoidenring drauf sitzen.
Perfekt. Wie war es das erste Mal, als du deine Vulva dann gesehen hast?
Tatsächlich schon, also an diesem ersten Tag, wo noch dieses Ding, dieser Verband da mit ein- und aufgenäht war, das war schon, ich habe 500 Fotos allein davon, weil da war halt nichts mehr. Und das war schon komplett abgefahren.
Mhm.
Dann eine Woche später wurde der Verband entfernt und dann saß ich da halt auch auf diesem Günnstuhl. Der Verband wurde entfernt und ich hatte so einen Handspiegel in der Hand und konnte da selber mitgucken und das war alles komplett abgefahren. Das war richtig cool.
Was hast du in dem Moment gefühlt?
Keine Ahnung. Das war super. Also es war einfach, es war schon richtig so. Ich habe mich einfach gefreut.
Ja.
Das war einfach mega. Und dann, ich habe aus der Anfangszeit, ich glaube jeden Tag locker, ich weiß nicht wie viele Fotos gemacht.
Wie ich, wenn ich beim Friseur war.
Oh mein Gott.
Ich war ja auch quasi, wurde ja auch geschnitten.
Ja, davon mache ich auch mal 500 Selfies.
Das sieht halt auch eine ganze Weile echt nicht schön aus, weil das halt einfach eine Wunde ist, die verheilt. So. Und dann ist es nochmal 3, 4, 5 Wochen später, ist das schon so eine feste, stabil. Das war schon abgefahren. Das war richtig toll.
Wenn du jetzt datest oder wenn du irgendwie einen Hookup hast oder so, checken die Leute, dass du eine Neovagina hast?
Nicht zwingend. Manchmal werde ich darauf angesprochen. In den allermeisten Fällen ist es, Vaginas sehen ja alle irgendwie wild unterschiedlich aus. Ist ja spannend.
Mhm.
Und dann war es das. Ich hatte auch schon mit lesbischen Frauen Sex, die behauptet haben, sie haben noch nie mit einem Mann und auch noch nie mit einer Transfrau geschlafen. Und da das One-Night-Stands waren, hatte ich jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis zu sagen, so, haha, jetzt doch.
Checke ich auch. Man muss ja auch nicht dann diese aufklärende Rolle irgendwie aufnehmen oder so. Wir sind schon mittendrin eigentlich im ganzen Bums-Talk. Das ist eigentlich ganz nice. I love it. Ich habe ja noch diese ganz große Frage, wie es jetzt allgemein eigentlich mit dem Sex abläuft. Also auch so Stichpunkt, funktioniert es jetzt ganz normal, in Anführungsstrichen, bei der Penetration? Wie ist es denn erstmal mit der erogenen Zone? Ist deine Klitoris jetzt eine erogene Zone? Hat es funktioniert mit den Nervenenden, dass das klar, also immer noch Stimulation bietet?
Voll. Also das klappt sehr gut.
Okay.
Das klappt richtig gut.
Geil. Und wie läuft es dann bei dir so generell dann mit dem penetrativen Sex ab, wenn du jetzt penetrativen Sex hast?
Ich habe relativ selten penetrativen Sex in dem Sinne, dass ich die Person bin, die penetriert wird.
Mhm.
Aber das ist eigentlich recht problemlos. Also wie gesagt, das Einzige, was halt manchmal einfach nervig ist, ist, dass ich relativ dilatierfaul bin. Und dann ist halt der Sex ein bisschen der Moment, womit dilatiert wird.
Wann hattest du denn das erste Mal Sex?
6 Wochen nach der OP.
Und wie war das so?
Das ist nicht der Zeitrahmen, den man dafür empfehlen würde.
Ich wollte schon sagen, es war direkt nach der Auskurierzeit.
Ja. Mein Chirurg hat im Erstgespräch damals gesagt, er würde so immer so ungefähr 3 Monate empfehlen. Aber er weiß von einer Patientin, die hatte 6 Wochen postoperativ das erste Mal penetrativen Sex.
Und dann warst du das
Und dann war das
auch.
In meinem Kopf drin, so, nee, das ist jetzt mein Goal, das schaffe ich auch.
Machbar.
Es war machbar, es war süß, es war romantisch, es hat Spaß gemacht, es war richtig doll vorsichtig und schön und sonst irgendwie. Aber es war halt auch merkbar zu früh. Also ich habe schon gemerkt, die Schleimhäute, alles, das ist alles noch so fein und wund und bla. So die ersten, in Anführungszeichen, richtigen Male hatte ich dann so 4 bis 6 Monate nach der OP. Und da hat alles ganz gut funktioniert. Und dann war es halt eher so, es waren dann so nochmal ein paar erste Male einfach. Das, was komisch oder nicht so gut funktioniert hat, war, dass ich gerade einfach zum ersten Mal oder zu einem der ersten Male wieder Sex habe.
Mhm.
Also das hat sich zumindest nicht groß unterschieden wie meine dann davor, in meiner vorher mit dem Penis die ersten Male.
Als abschließende Frage, was war die größte Veränderung für dich?
Ich war im Alltag viel freier. Also ich konnte mich viel freier bewegen. Und ich habe nicht mehr die ganze Zeit im Hinterkopf dieses, okay, ich muss jetzt irgendwie darauf achten, wie ich mich hinsetze. Ich muss darauf achten, dass ich sonst irgendwie bla hin und her. Ich kann mich auch einfach irgendwo in der Öffentlichkeit, Semi-Öffentlichkeit einfach auf irgendeinen Stuhl setzen und muss nicht darauf achten, habe ich jetzt die Beine überschlagen oder habe ich die Beine nicht überschlagen oder sitze ich komplett breitbeinig da und man könnte ja irgendwas sehen oder kann ich in Gemeinschaftsduschen gehen. Und also das war so die wichtigste, die größte, die schönste Veränderung.
Das ist schon ein großer Gewinn für den Alltag.
Ja, voll schön.
Und ihr Clubis da draußen, falls ihr euch auch überlegt, eine geschlechtsangleichende OP machen zu lassen, Lasst euch beraten, sucht euch Allies, redet mit Leuten, die sowas schon hinter sich haben. Also ich glaube, wir sind alle dankbar hier gerade im Studio, dass du, Sophie, mit uns hier sitzt. Gibt es etwas, das du gerne vor der OP gewusst hättest?
Ja, man hat danach Wechseljahre. Also weil das primär Sexualhormon produzierende Gewebe, also in dem Fall die Hoden, dann weg sind. Mhm. Natürlich habe ich vorher Testoblocker genommen und Östrogene, aber trotzdem war mein Hormonlevel in erster Linie durch das Testosteron, das meine Hoden produzieren haben, bestimmt. Und danach hat es aufgehört. Und dann musste ich halt selber dafür sorgen, dass sie durch meine Hormonersatztherapie reinkommen, was auch funktioniert. Aber die erste Woche postoperativ hatte ich so dolle Hitzewallungen, dass ich Angst hatte, ich habe richtig doll Fieber. Und Fieber nach einer OP macht halt Angst.
Mhm.
Und ich habe mir 700 Mal am Tag Fieber messen lassen. Ich hatte natürlich nie Fieber. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich Medizinstudentin bin und habe so eine knappe Woche bei irgendeiner Visite mit den ÄrztInnen und auch wo auch der Chirurg dann dabei war, gefragt, kann es denn sein, dass ich Hitzewallungen habe? Kann es sein, dass ich so menopausale, also so Wechseljahressymptome habe? Und dann guckt er mich an und sagt, ja, ja, klar, sie nehmen ja gar keine Hormone. Und das wäre mir lieb gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte.
Ja, wäre schon eine gute Info gewesen. Aber immerhin können wir die Info jetzt hier raushauen für die Clubbies.
So nämlich. Ja, danke dafür, danke für deine Offenheit. Das war ein schönes Gespräch.
Ja, hat auch Spaß gemacht.
Vielen Dank. Also ich habe dich heute erst kennengelernt, aber du bist einfach eine Icon-Bitch. Also danke, dass du hier aus Köln gekommen bist. I appreciate it. Und ich bin dankbar für diese heutige Folge, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sophia, aber ich habe gefühlt hier jede Minute 3 neue Fakten dazu gelernt.
Ja, bei dir kann ich mir das noch 3-mal vorstellen.
Weißt du, also man kann sich das Design aussuchen, wie sich das überhaupt allgemein anfühlen muss. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, und das habe ich, das ist nichts, was du uns sagen kannst, einfach nur deine Augen haben für sich gesprochen. Aber wie deine Augen leuchten, wenn du uns erzählst, wie frei du jetzt bist und dass du diese Entscheidung für dich gemacht hast. Also da können auch gleich Tränen so bei mir kommen, weil ich einfach diese Freiheit so spüre und so dankbar dafür bin, dass du die jetzt hast. Und deswegen, ich wünsche es wirklich allen Leuten, die uns gerade zuhören, sich frei zu fühlen.
Also ich finde es erstmal mega cool, dass du so offen darüber sprichst, weil ich glaube, das sind viele Fragen, die viele Leute oft haben und die dann auch grenzüberschreitend gestellt werden. Und ich finde es cool, dass wir hier den Raum schaffen für diese Fragen. Und glaube, was wahrscheinlich so emotional am meisten hängen bleibt, ist der Moment, wo du darüber gesprochen hast, dass diese ganze Transition alternativlos für dich war.
Voll.
Und ich glaube, es geht auch einfach sehr vielen Leuten da draußen so.
Ja.
Umso schöner ist es, dass es dir heute so gut geht und es eben für viele einfach eine krasse Veränderung sein kann. Danke.
Danke auch.
Clubbies, ihr da draußen, schreibt uns doch gerne, was euch bewegt hat an der Folge. Schreibt uns in die Kommis, auf Insta, auf TikTok. Ihr kennt die ganzen Podcasts, Apps da draußen. Unsere DMs sind natürlich offen und wir verlinken euch den ganzen Krempel in den Shownotes.
Ja, und einen Wunsch habe ich noch. Gebt uns mal gerne eine 5-Sterne-Bewertung, das würde uns sehr freuen. Und ja, dann liefern wir euch natürlich weiterhin hier juicy, spicy Folgen.
Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
Sounds good, bis dann.
Tschüssi.
Tschüss. Mäuse, ihr wisst ja jetzt, wie Vaginoplastiken funktionieren und könnt dementsprechend auch damit angeben. Wenn ihr noch mehr Stoff zum Klugscheißen braucht, dann ist vielleicht der Podcast Flexikon was für euch. Steffi und Anne stellen sich da die großen Fragen, zum Beispiel, wie wird man Influencerin oder wie lügt man glaubwürdig? Das Ganze findet ihr wie immer in der ARD Audiothek. Willkommen im Club ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks und ist werbefrei dank eures Rundfunkbeitrags.
Hosts Sophia Seiler und Dimitrios Stratakis.
Redaktion Sophia Seiler, Linda Becker und Alex Reinsberg.
Produktion Matthias Soutier.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
Grafik Vera Johansen, Veronika Grenzebach, Eva Barreuter.
Social und Community Management Daniel Tonner-Leva, Kevin Nitsch und Dimitrios Stratakis.
Puls.